Mein Name ist Benedikt Todt. Ich bin 46 Jahre alt und seit über 15 Jahren eingesperrt mittlerweile in der JVA Straubing, verurteilt für den Mord an meiner Tante Charlotte Böhringer, den ich nicht begangen habe. Solange wir strampeln, strampeln wir und wir strampeln für den nächsten Schritt. Sonst wird die Verzweiflung nicht nur überhand nehmen, sondern wirklich erwürgen. Weil, also Hoffnung bleibt nicht viel.
Es gibt Ermittlungsbedarf, es gibt Aufklärungsbedarf.
Gong 96.3. Mordsgeschichten. Die spektakulärsten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte.
Ich sage, hier gibt es so viele Zweifel und Widersprüche, dass sich eine ernsthafte Justiz damit auseinandersetzen muss.
Und wenn dann unser ehemaliger Oberbürgermeister sich der Sache auch noch annimmt, dann ist das natürlich eine tolle Geschichte. Tolle Geschichte, tolle Geschichte.
Je mehr ich sehe, dass Menschen von außen Verständnis für mich aufbringen, habe ich halt natürlich auch das Luxusproblem, wieder mit der Hoffnung umgehen zu müssen.
Hoffnung. Ein kleines Wort, das plötzlich große Emotionen auslöst.
Euphorie?
Doch, der Reihe nach. Gut 2,5 Jahre sind seit unserem Podcast vergangen. 2,5 Jahre, in denen uns dieser Fall nicht losgelassen hat. Klar, einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Stadt. Der wirkt natürlich. Vor allen Dingen, wenn es eben nur um Indizien und nicht um Beweise geht. Und noch klarer, wenn im Gefängnis jemand sitzt, der seit fast 16 Jahren sagt,
ich bin verurteilt für einen Mord, den ich nicht begangen habe. Ja.
Rückblick.
Benedikt Todt, der Neffe der Parkhaus-Millionärin Charlotte Böhringer, soll seine Tante am 15. Mai 2006 in ihrer Penthouse-Wohnung über dem Isar-Parkhaus mit mindestens 24 Schlägen ermordet haben. Mit einem nicht definierten, hammerartigen Gegenstand. Nach einem 15-monatigen Indizienprozess und 93 Verhandlungstagen wird Benze, wie er überall genannt wird, schließlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt.
In den ersten 8 Teilen dieses Podcasts haben wir euch bereits die vielen Ungereimtheiten und Zweifel geschildert. Inzwischen ist auch das Buch von Deutschlands bekanntesten Profiler, Axel Petermann, erschienen. Im Auftrag der Toten. Hier legt er seine jahrelangen Untersuchungsergebnisse im Parkhausmord dar und nimmt damit das Urteil des Gerichts völlig auseinander.
In einem bin ich mir absolut sicher. Mit den vom Gericht herangezogenen Indizien hätte Benedikt Todt niemals verurteilt werden dürfen. Manch einer würde sicherlich den Begriff Justizskandal in der Gesamtschau der falschen Untersuchungsergebnisse und richterlichen Schlussfolgerungen für angemessen halten. Für mich verkörpert dieser seit 1,5 Jahrzehnten in Wiederaufnahmeverfahren schwelende Fall eine kollektive Verweigerungshaltung von Strafverfolgung und Justiz, Fehler einzugestehen und falsche Entscheidungen zu revidieren.
Heißt es im Hörbuch. Und auch wir recherchieren weiter, dürfen Protokolle einsehen, wühlen uns durch Akten und entdecken noch mehr interessante Details. Immer mit der gebotenen Pietät und höchster journalistischer Sorgfalt. Und dann erreichen uns plötzlich WhatsApp-Nachrichten vom damaligen Ermittlungsleiter Josef Wilfling, den wir im Rahmen der ersten Podcast-Reihe interviewt haben. Hier ein paar Auszüge.
Leider habe ich nicht erkannt, dass sie gekauft sind. Dass sie mich schamlos ausnutzen und missbrauchen, um ihren Schwachsinn zu verbreiten. Pinocchio, käuflicher Journalist. Wenn ich gewusst hätte, dass sie sich als juristischer und kriminalistischer Laie berufen fühlen, schlauer zu sein als Ermittler, Gutachter und sämtliche Gerichtsinstanzen. Sind sie wirklich so naiv und glauben, was sie sich da zusammengerannt haben?
Wir überprüfen daraufhin erneut unsere Recherchen, hinterfragen die Interviewführung, können aber keine Fehler erkennen. Stattdessen erinnern wir uns an Gespräche mit damaligen Zeugen, die uns sagten, sie wären im Laufe des Prozesses ebenfalls vom damaligen Leiter der Mordkommission kontaktiert und eingeschüchtert worden. Derartige Praktiken und Aussagen haben wir eher ins Reich der Fabeln verwiesen. Schließlich konnten sie nicht mehr bewiesen werden. Angesichts der Nachrichten, die uns erreicht haben, kommen uns daran aber Zweifel. Und wir mutmaßen, getroffene Hunde bellen. Auch wenn die Justiz weiter keinen Anlass sieht, Ungereimtheiten aufzuklären. Anwalt Peter Witting bringt uns auf den Ist-Zustand.
Es ist eine Mischung aus Frustration und Enttäuschung und vielleicht auch Wut dabei. Wut ist ein schlechter Ratgeber, aber irgendwo macht es einen wütend. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Wir versuchen alles immer wieder aufs Neue. Wir haben einen Wiederaufnahmeantrag eingebracht im Jahr 2019. Darüber hat dann das Landgericht Augsburg entschieden. Natürlich abgelehnt und zurückgewiesen. Natürlich sage ich, weil das meine Erfahrung in diesem Fall durchgängig ist. Alles, was ich versuche, wird zurückgewiesen. Ja, und auch unsere gemeinsame Beschwerde gegen die Zurückweisung dieses Antrags durch das Landgericht Augsburg hat das Oberlandesgericht München wiederum zurückgewiesen. Wir haben daraufhin im August, also einen Monat später, das ist die Frist, die uns zur Verfügung steht, eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Ich weiß nicht, die wievielte in diesem Verfahren. Und dazu haben wir bis heute außer dem Aktenzeichen, das uns mitgeteilt wurde, nichts gehört.
Wer sich jetzt fragt, Moment mal, Benedikt Todt hat seit dem 18. Mai 2006 keinen Tag mehr in Freiheit verbracht. Wie geht das? Das liegt am Zusatz besondere Schwere der Schuld.
Liegt eine besondere Schwere der Schuld vor, wird die Haft nach 15 Jahren keinesfalls beendet sein.
Beispielsweise ist im Jahr 2015 der sogenannte Mittagsmörder Klaus G. erst nach 50 Jahren aus der JVA Straubing entlassen worden. Und im vergangenen Jahr ein Häftling nach fast 60 Jahren. Demnach steht auch hinter der Haftstrafe von Benedikt Todt der Zusatz Open End.
Ja, er hat sich in seiner Situation eingerichtet, ist völlig verkehrt, glaube ich. Also wenn ich solche Fragen bekomme, dann weiß ich ehrlich gesagt immer nicht, wie ich richtig antworten soll. Ihn zu beschreiben, das fällt mir schwer, weil das dann den Eindruck um ihn herum vielleicht befördern würde, er packt das ganz locker. Das ist sicher nicht so. Aber er hat einen Weg gefunden, damit irgendwie klarzukommen und sich durchzukämpfen. Nur eins hat er in der ganzen Zeit nie vergessen und auch nicht sein gelassen, an jeder Stelle zu opponieren gegen das, was man ihm mit diesem Urteil angetan hat. Das bleibt ungebrochen immer der gleiche Weg, den er beschreitet.
Und das seit inzwischen über 5.755 Tagen hinter Gittern.
Natürlich ist die äußere Ereignislosigkeit eines Lebens, das ich nenne es zwischen Buchdeckeln stattfindet, überhand nehmend. Das heißt, rückwirkend betrachtet schrumpft die Zeit zusammen. Also es ist gar nicht so viel Zeit aus meinem subjektiven Gefühl, die vergangen ist. Also ich bilde mir ein, könnte ich heute auf die Straße gehen, würde ich nahtlos dort ansetzen, wo ich aufgehört habe und würde dann wohl erst gewahren, dass ich in eine komplett andere Welt zurückkomme. Vielleicht verglichen mit irgendjemandem, der in einer Bar hockt und vielleicht leicht einen sitzen hat und meint, ja, ich bin ja schön nüchtern und dann auf dem Weg zum Taxi kriege ich den Frischluftschock und merke dann erst, wie besoffen ich bin. Schätze ich, würde es mir auch gehen mit der Zeit, dass ich dann erst merken würde, wie viel Zeit vergangen ist.
Nämlich inzwischen fast unvorstellbare 822 Wochen. Als Benedikt Todt noch draußen war, gab es weder Netflix noch WhatsApp, weder Tinder noch Insta. Und während Facebook in den Staaten durchstartet, schreiben sich die Münchner via Lokalisten und StudiVZ. Nokia beherrscht den Handymarkt, das erste iPhone ist noch nicht erfunden und Alexa noch ein Name. Benedikt Todt hat das alles verpasst und noch viel mehr. Er wird Onkel, verliert seine Großeltern, fehlt bei Geburtstagen, Hochzeiten, Familien und Weihnachtsfesten.
Also wenn ich gewusst hätte damals, auf was ich mich einzulassen habe, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt noch da wäre. Diese Situationen, die du jetzt nicht verarbeiten kannst, also nicht sublimieren mit irgendetwas, also mit Kunst oder mit Sport oder mit was weiß ich was, und du weißt, du schaffst das nicht, ja, dann verdrängst du.
Oder erinnerst dich an die schönen Momente in Freiheit, während du allein in deiner Zelle auf den nächsten Morgen wartest.
Also wenn man da so ein bisschen ein Talent entwickelt fürs Alleine sein, ist das gar nicht so tragisch. Also da freue ich mich vielleicht auch mal drauf, wenn Einschluss ist, wenn der Irrsinn außerhalb der Zelle mal pausiert und ich für mich bin. Also ich finde das nicht so tragisch. Schlimm ist das innere Alleinsein, wenn du weißt, dass keiner da ist, der an dich denkt oder keiner da ist, der mitzieht, keiner da ist, der dich versteht, ganz egal, wo der ist, weil dann artet das aus in Einsamkeit und das ist kalt und das macht kaputt und das kommt dann und das, was dann zerstört wird, kommt, glaube ich, auch nicht mehr wieder. Und ich habe halt das Glück, dass ich diese Einsamkeit bisher tatsächlich selten gespürt habe.
Spätestens um 18 Uhr werden die Häftlinge täglich eingeschlossen, bis 6 Uhr am nächsten Morgen. Viel Zeit in einem verdammt kleinen Raum.
Ja, so eine bayerische Standardzelle, die wir als Wohnklo bezeichnen, besteht aus etwa 8 Quadratmetern, eine Pritsche, ein Tisch, ein Stuhl, Toilette und Waschbecken noch mit drinnen, was natürlich ein Luxus ist, könnte auch anders sein, war lange Zeit anders. Und das ist dann halt der Aufenthaltsraum, den du dann hast, von 5:30 am Abend bis 6 Uhr des nächsten Morgens. Und diese Zeit, die musst du ausfüllen können und auch die Stille einerseits ertragen und die irrsinnige Lautstärke bei Zeiten, wenn halt mal irgendeiner austickt wieder und gegen die Türen schlägt mitten in der Nacht, das passiert ja auch andauernd. Sowas muss man aushalten können. Und für diejenigen, die das nicht können, wird schwierig.
Schwierig auch die sogenannte Freizeitgestaltung. Denn der tägliche Hofgang erstreckt sich gerade mal auf einer Länge von ungefähr 108 Metern.
Ja, es ist wie so ein Kiesweg, der eigentlich im Karree angelegt ist, mit einer kleinen Rasenfläche in der Mitte, was ein Luxus ist, gibt es nicht überall, 2-3 Bänke. Und auf diesem Karree mit ein bisschen Steindl machen wir halt Runden. Wenn man ganz außen läuft beispielsweise, kann man die Ecken abflachen ein bisschen und macht so ein bisschen ein Oval draus. Und das hat wohl irgendeiner mal abgemessen. Und es kommt ziemlich genau hin, schätze ich mal. Also ich hab das nie gemacht, weil das neurotisierend ist, wenn man anfängt, so etwas zu machen. Und ja, also das ist die äußere Bahn. Die Fußgänger gehen innen drin, immer in die gleiche Richtung. Interessanterweise in deutschen Gefängnissen gegen den Uhrzeigersinn, habe ich mir sagen lassen. Also alle Gefängnisse, die ich kenne, sind gegen den Uhrzeigersinn. Alle marschieren immer in die gleiche Richtung. Aus purer Notwendigkeit wahrscheinlich, weil sonst Chaos ausbrechen würde. Naja, und die Läufer auf der kompletten Außenbahn, die wechseln alle halbe Stunde die Richtung, damit die Knie halt gleichmäßig belastet werden. Also ich bin jetzt leider seit 15 Jahren, ich merke es jetzt tatsächlich, obwohl ich gut beieinand bin, dass meine Knie sich jetzt schon melden. Also es ist natürlich nicht ideal, diese kleinen Runden zu laufen auf Dauer. Ja, aber das waren diese 108 Meter, das ist der Hofgang, ja. Und auf allen Seiten Mauern natürlich. Also es gibt zwar den Himmel, wenn man raufschaut, sieht man den Himmel, aber also man ist von allen Seiten von Mauern umgeben. Ich hatte beispielsweise auch mal eine Zeit, dass ich nach einer halben Stunde aufhören musste zu laufen. Nicht physisch, aber psychisch habe ich es nicht geschafft. Weil du machst eine leichte Kurve und du läufst wieder gegen eine Mauer. Und ich konnte diese Mauer nicht transzendieren. Ich meine, mittlerweile, ich bin halt im Englischen Garten oder irgendwo unterwegs. Natürlich weiß ich bin eingesperrt, aber diese Mauer macht mir im Moment jetzt nichts aus. Sie ist halt da, aber sie interessiert mich nicht. Aber es gab halt mal eine Zeit, ich konnte sie nicht wegdenken. Und das hat mich psychisch so belastet, dass ich tatsächlich eine halbe Stunde gelaufen bin und ich war vollkommen fertig. Und beim ersten Richtungswechsel sagen dann meine Laufkollegen, was ist jetzt los, warum gehst du schon raus, auf geht's, jetzt geht's weiter. Sage ich, Jungs, tut mir leid, ich kann halt nicht mehr, weil ich da backt die Mauern halt gerade nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt groß auf einem Sportplatz draußen wäre. haben wir zwar, aber das ist, da wird ein bisschen Fußball gespielt. Aber der Hof findet halt genau auf diesen 108 Metern statt.
Zurück in München ist die vom Anwalt beschriebene Verfassungsbeschwerde einmal mehr nicht vom Bundesverfassungsgericht angenommen worden. Wieder einmal das Ende aller Bemühungen, den Fall zur Wiederaufnahme zu bringen. Die Justiz mauert und lässt alle Anregungen, die sie von vielen Seiten erhält, um das Verfahren neu aufzurollen und mit heutigen kriminalistischen Methoden neu zu untersuchen, einfach ins Leere laufen. Oder, um es noch klarer und mit den Worten von Profiler Axel Petermann zu sagen, der wiederum für seine Erkenntnisse mit den renommiertesten Instituten und anerkanntesten Experten zusammengearbeitet hat.
Die im Urteil angeführten Untersuchungsergebnisse treffen einfach nicht zu. Wieder einmal hält eine Benedikt Todt belastende Spur der objektiven Überprüfung durch einen unabhängigen externen Sachverständigen nicht stand. Wo Murks drin ist, kann auch nur Murks rauskommen. Auch andere Institute kommen zum gleichen Ergebnis. Die vom Gericht angenommene Tatzeit entbehre jedem methodischen und forensischen Anspruch.
Eigentlich bahnbrechende Erkenntnisse, nur eben nicht für die Justiz. Und damit bleibt denjenigen, die immer noch daran festhalten, dass Benedikt Todt niemals hätte verurteilt werden dürfen, nur eine letzte Möglichkeit. Die Damen und Herren aufrütteln, sie an der Ehre packen und laut darauf hinweisen, dass Ignorieren vielleicht bei kleinen Kindern funktioniert, aber eben nicht hier. Keine Antworten sind keine Option. Und damit kommen jetzt die Fotografin Susanne von Liefenjell und die Autorin Marie Felden ins Spiel. Sie haben einen Unterstützerkreis mit dem Namen Zweifelhaft gegründet, um den Zweiflern eine Stimme und dem verurteilten Benedikt Todt eine letzte Chance zu geben und die Hoffnung, dass der Fall doch noch wieder aufgerollt wird. Unter den Unterstützern ist auch Altoberbürgermeister Christian Ude, der auf der Suche nach Gerechtigkeit jetzt die Hand hebt.
Also es ist kein Handheben im Sinne von Herr Lehrer, ich weiß was, sondern es ist Ausdruck einer Nachdenklichkeit über einen Fall, der ja in Bayern nicht jetzt plötzlich ans Tageslicht gezerrt wird, sondern eine eingeweihte Öffentlichkeit schon seit Jahren beschäftigt. Benedikt Todt sitzt seit vielen Jahren in einer Justizvollzugsanstalt, verurteilt aufgrund von Indizien. Und Indizienbeweise sind möglich und zulässig, raten aber immer ganz große Sorgfalt anzuwenden. Und mein Eindruck ist, nachdem ich mich damit näher beschäftigt habe, weil unsere Tochter sich des Themas mit einer Kollegin gemeinsam angenommen hat, dass hier Zweifel bleiben. Und zwar mehr Zweifel, als ein Strafurteil verträgt.
Die Kritik des Alt-OBs bezieht sich übrigens auf die Gesamtschau. Also es geht nicht um ein Indiz, das nicht passt, sondern um das große Ganze, das nicht passt.
Also es ist von Anfang an selbst dem flüchtigen Zeitungsleser, und mehr war ich ursprünglich nicht, klar gewesen, das ist eine sehr wackelige Geschichte, die mit frühen Festlegungen der ermittelnden Beamten zu tun hat, auch mit Autoritätsproblemen des erkennenden Gerichts, die aber nicht allen Zweifeln in gebotenem Maß nachgekommen ist. Wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein, dass diese Einwendungen in dieser Massivität nicht widerlegt werden können, sondern dass man einfach aus formaljuristischen Gründen die Wiederaufnahme verweigert, dass man sagt, es besteht kein weiterer Ermittlungsbedarf, obwohl Theorien der Verurteilung widerlegt worden sind oder in sich widersprüchlich sind oder entlastende Gesichtspunkte, die es meines Erachtens ganz massiv gegeben hätte und die auch Gegenstand der Gerichtsverfahren waren, einfach vom Tisch gewischt wurden. Und das ist nicht in Ordnung. Und ich erinnere mich, und das ist doch gar nicht so lange her, ich denke mal nur an den Namen Mollert, wo auch alle der Meinung waren, die Justiz hat gesprochen, so Roma locuta, causa finita. Ich halte sie nicht für abgeschlossen, weil eben auch Rom irren kann. Und zwar vor allem, wenn eigener Ehrgeiz und eigenes Prestigedenken eine Rolle spielt.
Christian Ude ist einfach nicht von den Begründungen des Gerichts und den Ermittlungsergebnissen überzeugt und bemüht deshalb auch ein berühmtes Zitat.
I am not convinced, we are not convinced. Und was will ich damit sagen? Es gab eine weltpolitische Situation, in der fast alle maßgeblichen Stimmen der Weltpolitik gesagt haben, es gibt Beweise für einen Vorwurf, der ausreicht, um den Irakkrieg zu beginnen. Und der Außenminister Joschka Fischer hatte keinen Gegenbeweis, keinen Geheimdienst zur Hand, der das Gegenteil beweisen konnte. Aber er sagte, und zwar hier in München bei der Sicherheitskonferenz, I am not convinced. Die vorgelegten Beschuldigungen und Indizienauswertungen überzeugen mich nicht. Und genau in dieser Situation befinde ich mich, nachdem ich aus offen gesagt familiären Gründen näher auf das Thema eingelassen habe. Es überzeugt nicht, was da an Indizienauswertung vorgelegt wurde und was alles an inneren Widersprüchen und logischen Fehlern einfach vom Tisch gewischt wurde, weil es die so naheliegende und bequeme Beschuldigung in Frage gestellt hätte. Und ich glaube, ein Rechtsstaat muss es aushalten, bei allem Respekt, den ich selbstverständlich vor richterlicher Unabhängigkeit habe, vor rechtskräftigen Urteilen. Es muss in einem Rechtsstaat zulässig sein, Zweifel, die nicht ausgeräumt werden können oder bisher nicht ausgeräumt werden konnten, zu äußern, zu artikulieren, in dubio pro reo ins Gespräch zu bringen, denn es hat halt leider auch in hervorragend funktionierenden Rechtsstaaten schon Fehlurteile gegeben. Und das soll man nicht ausschließen, sondern man soll prüfen, alle Möglichkeiten der Ermittlung ausschöpfen, auch alle Ratschläge, die erfahrene, nicht nur Strafjuristen, sondern auch Profiler öffentlich gemacht haben, endlich zur Anwendung bringen. Sonst könnte es sein, dass man auch durch Desinteresse und Wegschauen mitschuldig wird daran, dass ein Mensch vielleicht unschuldig eine lange, lange Freiheitsstrafe verbüßen muss.
Zusammenfassend heißt das:
Ich werde nicht sagen, es war anders und ich weiß auch wie, denn das weiß ich definitiv nicht. Ich werde aber gerne sagen, die Zweifel sind zahlreicher und seriöser als die oft einseitig interpretierten oder gar missgedeuteten Indizien, die eine so schwerwiegende Verurteilung tragen sollen.
Und deshalb fordert der ehemalige Oberbürgermeister jetzt:
Also ich denke, es gibt Ermittlungsbedarf, es gibt Aufklärungsbedarf und nicht nur die Abwehrhaltung, die ja jeder menschlich versteht. Wir haben uns schon so lange damit beschäftigt und so viel Prestige hineingeworfen, da soll man jetzt kein Fass mehr aufmachen. Das ist menschlich verständlich, aber es ist keine Haltung, mit der eine renommierte Justiz dieses Thema vom Tisch wischen kann.
Muss noch mehr gesagt werden? Nein, findet Altoberbürgermeister Christian Ude und fordert von den Verantwortlichen zu handeln, um dieses unrühmliche Kapitel deutscher Justizgeschichte aufzuklären und endlich zu schließen.
Ja, ich gebe zu, ich leide wie ein Hund, aber das ist ein gutes Zeichen, weil das sagt mir, dass ich noch nicht gänzlich weg bin vom Leben. Und wenn das irgendjemand nichts mehr ausmacht, was in einem Gefängnis passiert oder was in einem Gefängnis mit dir gemacht wird, naja, dann ist eh wurscht, weil dann ist der Zug abgefahren und der hält dann auch nicht mehr auf. Also zumindest denke ich, dass das so ist. Ich habe ja da keine Erfahrungswerte. Ja, aber es sind halt diese vermeintlichen Kleinigkeiten, die man dann nicht mehr sieht. Wenn du jetzt zum Beispiel aufwachst, deine Frau dreht sich um, lächelt dich an und zwar nicht in dem Sinne wie du wirst schon sehen, sondern Mai, habe ich dich lieb. Fertig. Fertig. Schon ist der Tag gerettet. Schon ist der, was sollen dann, also ich meine, es kann halt dann nur noch schlimmer werden, ist klar, aber das ist doch schon mal ein guter Beginn. Frau dreht sich um, ich liebe dich. So, Punkt. Nicht Komma, Punkt, schön.
Wer nach diesen Erkenntnissen auch sagt, ja, ich zweifle, dem empfehlen die Unterstützer rund um Altoberbürgermeister Christian Ude die Website zweifelhaft.org.